Ja, ich bete nochmal und dann geht's los. Jesus, ich danke dir, dass du unter uns bist, dass du hier bist und dass du auch da bist, um zu uns zu reden und was zu erneuern in unserem Herzen. Und ich bitte dich, Herr, dass du es tust und dass du uns öffnest innerlich, dass wir wahrnehmen, was du sagst. So wie dein Wort es sagt, dass wir hören, was der Geist den Gemeinden sagt, Herr. Ich bitte dich, dass wir fähig sind, das zu alle Dinge anzunehmen, alle Dinge zu verdauen, die dein Wort sagt. Dass wir fähig sind, dich aufzunehmen in unserem Inneren und wirklich eine Wohnung zu werden für dich, eine Wohnung für deinen Geist. Danke, dass du hier bist, Jesus. Amen. Ja, die Manu, die hat vorhin schon bei der Einleitung zur Lobpreiszeit von Billy Graham erzählt und dann auch gemeint, es ist oft gar nicht so leicht, aus einer menschlichen Haltung heraus die Dinge zu leben, die Jesus sagt. Ja. Also wir können es nicht einfach aus uns herauspressen, so zu sein wie Jesus. Das Spannende ist ja aber, dass in der Bibel drinsteht, im Neuen Testament an einer Stelle, lebt, wie Jesus gelebt hat. Ja, ich weiß nicht, wer von euch das im Alltag regelmäßig tut und dafür bekannt ist in der Nachbarschaft und im ganzen Umfeld, in der Familie, dass ihr lebt, wie Jesus lebt. Ja, das auch noch, ja, die Toten auferweckt und so. Aber ich weiß auch nicht, wer von euch regelmäßig jeden Tag sagen kann, ich fühle mich wie neugeboren. Das ist ja so ein Satz, den hört man oft, wenn Leute irgendeine Wellness-Sache dahinter sich haben oder Sport gemacht haben oder irgendwas, was so körperlich gut getan hat. Und dann sagt man so, ich fühle mich wie neugeboren. Oder wenn man nach einem Arbeitstag durchgeschwitzt erstmal geduscht hat und man fühlt sich wieder wie ein Mensch. Und man fühlt sich wie neu geboren, aber alle haben bisher die Erfahrung gemacht, dass es auch wieder vorbeigeht, dieses Gefühl. Und die Frage ist ja, wenn die Bibel sagt, wir werden von Neuem geboren oder es wird wie was Neues geschaffen in uns, wie sieht das aus? Wie fühlt sich das an? Es gibt einen Text im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 17, da heißt es, darum, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Das wäre doch schön, oder? Dass Neues geworden ist, dass das Alte vergangen ist, dass man eine neue Schöpfung ist. Und wir merken, wenn wir lesen, was Jesus sagt und was im Neuen Testament in den Briefen drinsteht, dann merken wir, das hat viel weniger damit zu tun, dass man mal geduscht hat oder mal Sport gemacht hat oder irgendwas, sondern dass im Inneren was erneuert ist, im Inneren wirklich was neu geschaffen ist. Also die Bibel lehrt uns, dass alle Dinge, die wir äußerlich tun, die hängen immer mit dem zusammen, was innerlich los ist bei uns. Wenn das Herz voll ist, es geht der Mund über, zum Beispiel, übersetzt Martin Luther so schön. Also was in unserem Herzen drin ist, das wird aus unserem Mund rauskommen, früher oder später, unweigerlich. Und mit allen Dingen ist es so, das, was in unserem Inneren lebt, das wird Auswirkungen auch äußerlich haben. Je nachdem, wer in eurer Wohnung wohnt, wird man das sehen in der Art und Weise, wie die Wohnung aussieht. Als ich angefangen habe, vor einigen Jahren als Pastor zu arbeiten, da war ich noch Single und habe in einer WG gewohnt, mit einem anderen Pastor sogar, das war so eine Zweitwohnung und der war kurz vor der Rente und ist dann auch in Rente gegangen. Und dann, als er Rentner geworden ist, hat es gerade gut gepasst. Dann habe ich die Madalina kennengelernt und wir haben geheiratet und die ist da eingezogen. Und das hat man gesehen in der Wohnung danach, dass jemand anderes da drin wohnt. Es sah anders aus, es war anders eingerichtet, neue Möbel waren drin. Das ganze Flair war anders als vorher, weil jemand anderes drin wohnt, weil jemand anderes eingezogen ist. Und die Räume haben sich Stück für Stück verändert, weil einfach ein anderer Bewohner drin ist. Und das ist ja das Bild, was wir in der Bibel finden, dass Gott in uns wohnen will. Der zieht in uns ein, durch den Heiligen Geist. Der zieht in uns ein, wie in eine Wohnung. Das, was ich jetzt hier gelesen habe, diesen Text, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, das Neue ist es geworden. Das Wort, was hier steht für Schöpfung, das kann man auch übersetzen mit Einrichtung oder mit Gründung und Erbauung, also das, was umgestaltet wird, was neu eingerichtet wird, so wie wenn eine Wohnung renoviert wird und neue Sachen reingestellt werden. Also wenn wir in Jesus sind, mit Jesus verbunden sind, wenn Jesus ein Teil von uns wird, und sein Geist in uns einzieht, dann ist das, als ob was neu eingerichtet wird, was neu geschaffen wird, eine Wohnung komplett umgerüstet wird. Und ich finde das ein interessantes Bild. Wenn man sich das vorstellt, unser Inneres, unser Herz wie eine Wohnung mit verschiedenen Bereichen, so wie wir ja auch in unserer Wohnung Räume haben, die für unterschiedliche Zwecke gemacht sind, so kann man sich das vielleicht vorstellen, auch in unserem Inneren, dass unser Herz für unterschiedlichen Dingen zugeneigt ist. Wir haben so viele unterschiedliche Lebensbereiche, so viele Bereiche unseres Herzens. Und jetzt ist es ja so, als meine Frau eingezogen ist in die Wohnung, da ist ja die Frage, welche Bereiche lasse ich sie umgestalten und welche nicht. Es gibt ja auch Bereiche, die ich sehr schön finde, so wie sie sind und die mir heilig sind. Meine Bücher zum Beispiel. Und dann gibt es andere Bereiche, die sind mir, das ist mir völlig egal, wie das aussieht. Das habe ich vorher nicht wahrgenommen, wie es da aussieht und danach auch nicht unbedingt zum Leidwesen meiner Frau. Und dann gibt es, also, manche verstehen mich. Und dann gibt es Bereiche, da merke ich, dass es wirklich nötig ist, dass da mal was gemacht wird, weil ich wünsche mir das die ganze Zeit, aber es war keiner da, der es hinkriegt, das irgendwie neu zu machen. Und wir merken, das geht uns im Leben ja auch so mit Jesus, dass die unterschiedlichen Bereiche unseres Lebens, unseres Herzens uns unterschiedlich leicht oder schwer fallen, sie ihm hinzugeben, es ihm auszuliefern und zu sagen, du kannst loslegen, du kannst es umgestalten, du kannst was Neues schaffen, eine neue Schöpfung. Wie in einer Wohnung. Und ich habe mir heute überlegt, heute male ich mal was. Und ich wünsche euch, dass ihr die Gabe der Auslegung bekommt für das, was ich male. Und ich glaube, das wird auch hier draußen übertragen. Ja, ich weiß nicht, ob das so gut für euch ist, aber ich versuche es mal. Das wird ein Wohnungsgrundriss. Eine ganz einfache Wohnung. Die hat einen Flur. Und da sind verschiedene Zimmer, verschiedene Bereiche unseres Herzens, verschiedene Bereiche unseres Lebens. Gibt auch noch eine Garage. So, ja, das ist die Garage. Und stellt euch das vor, so unser Inneres, wir haben Raum für verschiedene Dinge des Lebens. Da ist zum Beispiel das Wohnzimmer. Ich mal da mal ein Sofa. Kann man das erkennen? Ja, das ist ein Sofa. Ja, Dankeschön. Das ist so, also das Wohnzimmer ist ja in der Wohnung auch der Bereich, wo man die Gäste empfängt, wo man mit Menschen zu tun hat, wo man mit Menschen interagiert. Und in unserem Leben ist es ja auch so, wir haben mit Menschen zu tun. Das ist die Art und Weise, wie wir mit Menschen umgehen, wie wir Gastfreundschaft leben, wie wir auch anderen begegnen. Leuten, Unbekannten oder auch Freunden, wo wir Freundschaft leben. Und wenn Jesus in unser Leben hineinkommt, wenn er seinen Geist in unser Leben ausgießt, dann ist die Frage, welche Bereiche darf er umgestalten? Er hat den Anspruch, dass er alles umgestalten will. Siehe, ich mache alles neu, sagt er. Sein Wunsch ist, wenn er in unser Leben hineinkommt, dass es eigentlich kein Zimmer, kein Raum unseres Herzens gibt, der nicht erneuert wird und renoviert und neu eingerichtet wird, dass wirklich eine neue Schöpfung kommt, dass das Alte vergeht und Neues wird. Und das wäre zum Beispiel ein Bereich, die ganze Frage, wie gehen wir mit Menschen um? Wie leben wir Freundschaft? Wie leben wir Gastfreundschaft? Und da hat Gott eine Idee davon, wie das werden kann. Und die Frage ist, sind wir fähig, ihm das hinzugeben? Die Beziehungen, die wir haben, die vielleicht auch nicht immer leicht sind, und jeder hat schwierige Verwandte und schwierige Nachbarn und Arbeitskollegen und so. Und die Frage ist, wie kommt der Geist Gottes in unser Leben und will das neu gestalten? Dann gibt es einen anderen Bereich. Das ist das Kinderzimmer. So, das hier ist mal so eine Flasche. Naja, so ähnlich. Da kann ein Kind von trinken, so ist es gedacht. Und das Kinderzimmer ist der Bereich, wo sich Familienleben auch entfaltet und abspielt, will ich mal einfach so als Symbol dafür nehmen, wo Kindschaft und Elternschaft gelebt wird. Und das kann man in beide Richtungen auch deuten. Jeder von uns hat Eltern zumindest mal gehabt. Manche haben auch Kinder und jeder hat irgendwie zumindest eine Ursprungsfamilie, aus der er kommt. Und die Frage ist, Wie will der Heilige Geist in diese Familienbeziehungen hineinfinden? Was sind die Dinge, die er aktuell vielleicht umgestalten möchte, wo es vielleicht uns auch schwerfällt, ihn wirklich ranzulassen, weil die Art und Weise, wie wir Familie gewohnt sind und welche Rollen wir da haben und wie wir das die ganze Zeit schon leben, für uns ganz schwer ist, da jemand anderes ranzulassen und das auf eine neue Weise zu leben. Es ist nicht leicht. Dann gibt es ein weiteres Zimmer, das ist das Arbeitszimmer. Da male ich mal einen Computer, also einen Laptop hier, dreidimensional sogar. Ja, die Tastatur, so. Arbeit, der Ort der Arbeit ist, das ist die Frage auch, wie sind wir fähig, das zu leben, dass wir auf Arbeit gehen müssen vielleicht, dass wir mit Menschen zu tun haben, die unsere Vorgesetzten sind oder für die wir Vorgesetzte sind, die unter uns stehen. Die ganze Frage unserer Arbeitsmoral, also Arbeit ist ja vor allen Dingen auch eine Sache des Herzens. Da, wo ich mich innerlich identifiziere mit dem, was ich da arbeite und mit den Leuten, mit denen ich zu tun habe, das macht einen riesen Unterschied, die Art und Weise, wie ich dort lebe. Das ist auch die Frage der Finanzen. Ist auch ein Bereich, wo wir Gott ranlassen können und wo er was Neues gestalten will, was Neues schaffen will. Wie gehen wir damit um? Wie gehen wir mit unserem ganzen Besitz um, mit unseren Fähigkeiten, mit unserer Arbeitskraft, mit der Zeit, die wir haben, mit den Gaben, die er uns anvertraut hat? Dann gibt es in unserem Leben die Küche. Da male ich mal Besteck. Ja, ist keine Mistgabel. So, das ist Besteck. Die Küche ist der Ort, wo wir Dinge in uns aufnehmen, wo wir uns ernähren. Und auch da hat Gott ja was im Sinn. Der weiß, was uns gut tut. Der weiß, was uns gesund hält. Der weiß, was uns stärkt und was uns aufbaut. Natürlich körperlich, aber auch für unsere Seele und für unseren Geist. Und die Frage ist, lassen wir Gott damit reinreden? Bei den Dingen, die wir täglich in uns aufnehmen, das, was wir in unser Leben reinlassen, durch unsere Augen, durch unsere Ohren, durch unseren Mund, durch alles, was wir an Sinnen und Möglichkeiten zur Verfügung haben. Lassen wir Gott da reinreden bei der Auswahl der Dinge, die wir in uns reinstopfen, egal ja, in unsere Seele, in unseren Geist oder in unseren Körper. Dann gibt es, ich sage mal so, die Garage oder bei manchen die Werkstatt, der Hobbyraum oder was weiß ich. Da male ich jetzt mal ein Auto hier. Oh, nein, das ist ein ganz schlechtes Auto geworden. Ja. Ihr könnt euch überlegen, was das für eine Marke sein soll. Ja, ja, smart, okay. Das ist der Bereich unserer Hobbys, wo unserer Freizeit, wo unser Herz dran hängt, wo wir in Besitz investieren, wo wir auch unsere Freizeit auch ein Stück weit anlegen. Und auch da ist die Frage, wenn der Heilige Geist in unser Leben einzieht und uns ausfüllt, auf welche Weise will er es umgestalten? Worauf will er unseren Blick lenken? Woran will er unser Herz auch binden, weil er was für uns gedacht hat und was für uns geschaffen hat, wo es gut ist, unser Herz daran zu hängen? Und dann gibt es vielleicht andere Dinge, das ist verschwendete Lebenszeit, das Herz daran zu hängen. Und da brauchen wir den Heiligen Geist, der da reinredet in unser Leben, und uns hilft, die Prioritäten neu zu setzen, unseren Lebensstil zu prägen, die Art, wie wir leben, die Art, wie wir unser Leben gestalten. Dann gibt es das Badezimmer. Ja, da male ich Klopapier. Das ist der Ort, wo Reinheit in unser Leben kommt. Das hat was mit Reinheit zu tun. Wo was sauber gemacht wird. Das ist zum Beispiel die Frage, wenn ich das mal übertrage, wie gehen wir mit unserer Schuld um? Die Sachen, die schief laufen, da wo Dreck in unser Leben reingespritzt ist oder wir eine ganze Menge Dreck verursacht haben, wo vielleicht andere mit betroffen waren, andere mit vollgespritzt wurden. Da wo Vergebung nötig ist, wo eigentlich was reingewaschen werden sollte und die Frage ist, wie leben wir in diesem Raum unseres Herzens? Sind wir fähig, dort Gott ranzulassen an Schuld? Sind wir fähig, Gott ranzulassen an Misserfolge, an Versagen und alles, was gelaufen ist? Und dann noch so der letzte Bereich, das Schlafzimmer. Das ist ein Bett. Kopfkissen, Bettdecke, so. Also, wenn ihr ein was mitnehmt, dann ist es heute Abend wahrscheinlich viel Fantasie. Das Schlafzimmer will ich mal so stehen lassen, so für die tiefen privaten Bereiche unseres Inneren, wo gar nicht jeder reingucken kann, wo nicht die ganze Nachbarschaft ein- und ausgeht jeden Tag. Das sind so die Bereiche, auch welche Haltung haben wir im Herzen, auch Männer und Frauen gegenüber einander. Umgang mit dem Ehepartner. Das ist auch, hat auch was mit Verletzlichkeit und Schwachheit zu tun. Und das ist auch ein Bereich unseres Herzens, wo der Heilige Geist eine neue Schöpfung draus machen will, wo er was Neues aufrichten will in der Art und Weise, wie wir ihn daran lassen, wie wir ihn reinreden lassen, wie wir ihn umgestalten lassen. Er will letztendlich in uns wohnen. Das ist die Botschaft der Bibel, dass Gott in uns hineinkommt, um in uns zu wohnen und was Neues zu schaffen. Und das ist immer was Inneres. Die Bibel sagt es an vielen Stellen. Zum Beispiel heißt es an einer Stelle, es gilt weder Beschneidung noch unbeschnitten sein, irgendwas, sondern eine neue Schöpfung. Und damit meint der Text, es ist gar nicht so wichtig, was äußerlich ist, ob wir Jude sind, ob wir Grieche sind oder Deutsche oder irgendwas, sondern dass im Inneren was neu geschaffen wird. Nicht das Äußere zählt, sondern das Äußere ist immer nur eine Folge davon, was innerlich passiert. Und da ist es jetzt spannend, was die Bibel über das Wirken des Heiligen Geistes sagt. Denn wenn der Heilige Geist in unser Leben kommt, da zählt Paulus eine ganze Liste von Eigenschaften auf, inneren Eigenschaften des Herzens, die in unser Leben kommen werden, sobald der Heilige Geist in unser Leben kommt und uns ausfüllt. Manche von euch kennen den Text, Galater 5, Vers 22 und 23. Dort werden Dinge aufgezählt, die eine automatische Folge der Anwesenheit des Heiligen Geistes sein werden in unserem Leben. Und alles, was dort aufgezählt wird, sind nicht unbedingt gleich äußere Normen und Verhaltensweisen, sondern Haltungen des Herzens. Weil da geht es immer los. Und ich lese euch das vor. Da heißt es, die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Das Spannende ist, dass alle Eigenschaften, die hier aufgezählt werden, letztendlich Eigenschaften von Gott sind. Das ist das, wie er selber ist. Also man könnte auch sagen, diese Beschreibung hier, diese Liste, ist eine Wesensbeschreibung von Jesus. Er ist die Liebe, Gott ist die Liebe, steht wörtlich in der Bibel drin. Er ist treu. Wo wir untreu sind, ist er dennoch treu. Wenn einer selbst beherrscht ist auf dieser Welt, dann würde ich mal sagen, ist es Gott. Wenn der jedes Mal ausrasten würde, wenn irgendwas nicht nach seinem Plan läuft, er würde uns alle platt machen. Wir können von Herzen dankbar sein über die Selbstbeherrschtheit, die er seit Jahrtausenden in sich trägt. Er ist von Herzen sanftmütig. Er ist geduldig, ein Gott der Geduld. Und wie viel Geduld er hat. Das ist nicht nur schön für uns manchmal. Wie viel Zeit er hat. Wie ausdauernd er sein kann. Er hat Freude im Herzen. Das ist vielleicht manchmal schwer vorstellbar, wenn wir uns Gott vorstellen als einen grimmigen alten Mann, der nur wartet, dass hier alles vorbeigeht auf dieser Welt. Aber wenn ihr mal auch von Jesus lest, da merkt man, Jesus ist nicht trübsinnig und mürrisch durch die Welt gelaufen, sondern er war jemand, der Kinder angezogen hat zum Beispiel. Zu wem gehen Kinder? Natürlich zu Leuten, die Freude ausstrahlen, die Barmherzigkeit ausstrahlen und Sanftmut ausstrahlen. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke, sagt sein Wort. Also sich an Jesus zu freuen, das wird Kraft in unser Leben bringen und vieles, vieles mehr. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie kann man sowas leben? Interessant ist ja, dass hier gesagt wird, es ist eine Frucht. Also die Frucht des Geistes ist all das. Ihr könnt ja in euren Schrebergärten mal den Apfelbaum beobachten, wie er die Früchte produziert. Es gibt keinen Baum, der versucht, mit Kraft im Nu Früchte rauszupressen. Und wenn wir überlegen, es gelingt uns ja selber nicht, so wie die Manu auch gesagt hat, aus unserer Kraft heraus irgendwas davon rauszupressen, mit einmal. Wir können uns nicht sagen, ich will jetzt mal mit aller Kraft lieben. Habt ihr das mal probiert? Wenn Liebe mal nötig ist, weil ihr gerade keine habt und dann sagt ihr, mit ganzer Kraft, jetzt reiße ich mich mal zusammen und jetzt habe ich ihn lieb. Oder wenn ihr sagt, ich gebe mir jetzt mal richtig Mühe, mal richtig geduldig zu sein, wenn es um irgendwas geht, was wirklich existenziell ist. Es wird nicht funktionieren, sondern es ist eine Frucht, die wächst im Laufe der Zeit, wenn das Richtige im Baum fließt. Wenn Wasser da ist, wenn Nährstoffe da sind, wenn der Baum erfüllt ist von Leben, dann wird es eine Frucht sein, die automatisch wächst. Das heißt, die Dinge, die hier aufgezählt werden, diese Eigenschaften, die sind eine Folge davon, dass der Heilige Geist in uns wohnt und dann wird er diese Früchte wachsen lassen. Es sind die Ergebnisse seines Wirkens. Wenn wir diese Liste hier lesen, dann wird manch einer vielleicht auch sagen, also das, was hier steht, das erleben ja nicht nur Christen. Also dass man lieben kann, ich meine, vergleicht mal den vorbildlichsten Nicht-Christen mit dem unverschämtesten Christen, den ihr kennt. Da muss man sagen, manches davon, das erlebt man unter Ungläubigen vielleicht manchmal auch in ganz ansehnlicher Weise. Und einiges davon, das würde man sich vielleicht in unseren Gemeinden mal wünschen, dass man es mal erlebt. Und manch ein Nicht-Christ, der hat auch eine Barmherzigkeit mit anderen, wo man als Christ nur staunen kann und davon lernen kann. Aber ich glaube, das, was der Heilige Geist tun möchte, ist, diese Eigenschaften in unserem Leben hervorzubringen in Situationen, wo sie jedem anderen im Halse stecken bleiben. Das, was Jesus vorgelebt hat und wo die Bibel sagt, lebt, wie Jesus gelebt hat, da geht es um viel mehr, als zu denen freundlich zu sein, die zu uns freundlich waren oder zu lieben, wo man auch geliebt wird, sondern Jesus sagt, liebt eure Feinde, liebt diejenigen, die euch hassen. Und an der Stelle kommen wir in einen Bereich hinein, wo man das nicht leben kann, ohne dass der Heilige Geist unser Leben erfüllt. Und da kann man sich Mühe geben, wie man will, und man kann der vorbildlichste Mensch sein und man kann sich versuchen, unter Kontrolle zu haben, aber es gibt Punkte, wo das überschritten wird und wo wir nicht mehr fähig sind, das zu leben, was hier steht. Wo uns diese Eigenschaften entgleiten und wir nicht wissen, wo wir sie herholen sollen. Es gibt Situationen, wo unsere Geduld so überstrapaziert ist, dass wir nicht mehr können. Es gibt Situationen, wo uns alle Sanftmut vergeht, weil Ungerechtigkeit passiert, weil wir überfordert sind, weil wir es einfach nicht in uns haben, nicht verfügbar haben. Jesus sagt, liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut denen Gutes, die euch Böses tun. Und ihr könnt ja selber mal überlegen, bei welchen Leuten euch das am schwersten fällt, bei welchen Gesinnungen euch das am schwersten fällt zu lieben. Leute, die so wirklich 100% diametral entgegengesetzt sind wie ihr selber, in den Ansichten, in Weltanschauung, in Glaubensansichten, in Verhaltensweisen, im Lebensstil, wo es euch total zuwider ist. Und das sind die Momente, wo der Heilige Geist zum Zuge kommen möchte in unserem Leben, wenn er anfängt, diese Wohnung neu zu beziehen, wenn er anfängt, dort eine neue Schöpfung draus zu machen. Es ist nur ein Werk des Heiligen Geistes, was nur er zustande bringen kann, denn es sind seine Eigenschaften, die er hineinbringt in unser Leben. Es sind nicht unsere Eigenschaften als Menschen. Wir als Menschen können so eigentlich nicht leben. Zu lieben hat was damit zu tun, dass ich demjenigen begegnet bin, der die Liebe in Person ist. Und wenn wir mal so überlegen, wo fällt es uns schwer zu lieben, in der Bibel steht einmal drin, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Wenn es uns schwer fällt zu lieben, dann hat es oft was mit Angst zu tun. Also ich merke, Leute, bei denen es mir schwer fällt, die zu lieben, das sind Leute, mit denen habe ich teilweise vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht. Ich habe Furcht, dass es wieder geschehen könnte. Ich habe Angst, dass ihr Einfluss stärker wird, dass sie ihren Einfluss geltend machen. Und in dem Moment, wenn Gott uns die Furcht nimmt, dann wird Raum für Liebe. Also ich will das mit einem Beispiel begründen. Ich habe, als ich so 14 war, glaube ich, da wurde ich hier in Annaberg zweimal verprügelt. Mitten in der Innenstadt, einmal auf dem Marktplatz, einmal beim Busbahnhof. Und das waren Leute, die ich gefürchtet habe. Danach noch mehr als vorher. Ich kannte die nicht persönlich. Es waren noch zwei Freunde von mir dabei und wir wurden dort zusammengeschlagen, unabhängig voneinander, innerhalb von ein paar Wochen, zweimal hintereinander. Und es gab dann Gerichtsverhandlungen und es waren sehr gewalttätige Leute. Und der erste Reflex als Mensch ist, dass man Angst vor denen hat und vor wem man Angst hat, den kann man nicht lieben. In aller Regel ist das so. Und wir haben, meine zwei Freunde und ich, wir mussten dann also vor Gericht dann noch als Zeugen aussagen, auch einmal in Chemnitz vor dem Landgericht. Und es war am Anfang auch ein Gefühl von Furcht, diese Leute wiederzusehen. Und dann waren wir hier in Annaberg auch beim Amtsgericht bei einer ersten Verhandlung und da waren noch etliche andere Zeugen eingeladen, die ihre eigenen Probleme mit denen hatten, die dort auf der Anklagebank saßen. Das waren Leute, die mit denen schon im Gefängnis saßen teilweise und so ihre persönlichen Geschichten mit denen hatten. Und einigen von denen war die Nervosität und Furcht ins Gesicht geschrieben. Als wir da in dem Wartebereich so saßen und jeder dann aufgerufen wurde, ich weiß noch einer, der ist dort wirklich wie so ein Tiger im Käfig hin und her gelaufen. Und wir hatten dann vorher gebetet, dass Gott uns hilft. Und es war dann vor allen Dingen, als wir in Chemnitz beim Landgericht waren, haben wir vorher gebetet, dass Gott uns seine Perspektive gibt auf die ganze Sache. Und wir haben gemerkt, wie mit einmal die Angst weg war, wie ein Friede sich in uns ausgebreitet hat. Und gleichzeitig passiert ist, dass wir diese Leute lieben konnten. Und das kann man ja menschlich sich nicht nehmen. Ich habe teilweise Angst gehabt, auf der Straße rumzulaufen und Leute anzugucken, weil das eine Mal hat der eine nur zugeschlagen, weil ich ihn angeschaut habe. So seht euch vor. Und ich habe dann, wir haben gemerkt, als wir gebetet hatten, da kam ein Friede in uns, den konnten wir uns menschlich nicht nehmen. Und als wir dann drin waren und dort aussagen sollten, haben wir gemerkt, wie wir plötzlich eine Liebe empfinden konnten, also ich weiß das zumindest von mir noch, eine Liebe empfinden konnten für den, der dort auf der Anklagebank saß. Und die hatten uns auch Sachen gestohlen und wir konnten sagen, wir vergeben denen, wir wollen es nicht zurückhaben. Und ein Freund von mir, der hat dann auch gesagt vor Gericht, wir sind Christen und wir vergeben denen und konnte dort noch Zeugnis ablegen. Und wir haben gemerkt, wie ein Weichen von Furcht mit einer Zunahme von Liebe einherging. Und das ist eine biblische Wahrheit. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Und wenn wir, und das bedingt sich gegenseitig, wenn die Liebe zunimmt, nimmt die Angst ab. Und wo die Angst abnimmt, da nimmt die Liebe zu. Und Gott ist der Gott der Liebe. Er ist derjenige, der das in unser Leben hineinbringen möchte. Und es ist so wichtig, ihn zu suchen in den Situationen, wo wir von Furcht erfüllt sind, wo wir einen Mangel an Liebe merken, wo wir merken, es ist uns nicht leicht und es ist uns nicht möglich, unsere Feinde zu lieben. Die zu lieben, die uns Böses getan haben. Der einzige Weg ist, die Wohnung frei zu machen für den Heiligen Geist und ihn einzuladen und ihn zu suchen und nach Wegen und Orten und Möglichkeiten zu suchen, dass er in unser Leben reinkommt und Raum für Raum in Besitz nimmt. Eine weitere Eigenschaft von ihm ist die Freude. Wie viel Freude habt ihr in eurem Leben? Also ich bin auch manchmal einer, der sich selbst zu ernst nimmt und fragt mal meine Familie, meine Kinder, wie viel Freude ich zu Hause manchmal ausstrahle und meine Frau, die können euch ein Lied davon singen und ich merke, in letzter Zeit habe ich oft gebetet, Gott, erfüll mich mit Freude. Und ich staune immer über Leute, wo man merkt, die haben eine Freude im Leben, unabhängig von allen Umständen. Also ich empfinde zum Beispiel, Frank, deine Mutter, die empfinde ich als so eine Person. Da ist eine Freude, ganz egal, was für Umstände sind, durch die Jahre, da ist sie ja sogar, ja, genau. Und sie freut sich schon. Also wirklich, ja, das ist da ist eine Freude, die ausgestrahlt wird, wo man merkt, das ist eine Freude, die ist nicht abhängig von Umständen und von äußeren Gegebenheiten. Und kaum passiert wieder irgendwas Schlechtes, na, dann ist die Freude wieder weg, sondern das trägt durch, diese Freude. Und das ist ein Wirken des Heiligen Geistes. Wenn wir Menschen sehen, wo sowas ist, da wissen wir, da ist der Heilige Geist drin. Weil die Freude eben nicht abhängig ist von dem, was man gerade Gutes erlebt hat. Die Freude am Herrn wird unsere Stärke sein. Sowas zu leben, das wird eine Stärke geben, die einen durchträgt, auch durch Krisen. Und die hat sie auch gehabt. Ne? Nicht nur eine. Ja.
Das muss ich einfach zum Besten geben. Meine Schwiegermutter ist wirklich, das ist eine Perle. Und es waren sie alle in Italien. Und in Italien hat man ihnen das Auto gestohlen. Das ist eine lange Geschichte. Und sie kamen vor ans Mikro und wollte erzählen, wie ihnen der Herr geholfen hat. Und sagt, wir waren jetzt in Italien, da haben sie uns das Auto gestohlen. Das war auch ein schönes Erlebnis. Das Erlebnis, weil dann wirklich Gott wieder mit auf dem Plan war.
Ja. Oder vielleicht darf ich noch erzählen. Hat mir erst letzte Woche eine Geschichte erzählt, wie der Frank geboren wurde. Und Frank ist das älteste Kind und kaum war die Geburt durch. Und sie hat das Kind gesehen, wie es dort lag und hat zur Hebamme gesagt, da freue ich mich doch schon auf die nächste Geburt oder aufs nächste Kind. Also, das ist eine Freude, die ist nicht von dieser Welt. Das ist ein Wirken des Heiligen Geistes. Und es ist eine Eigenschaft, die will er uns geben, wenn wir schwach sind. Nicht nur, wenn wir stark sind, wenn wir einen Haufen Grund zur Freude haben, sondern im normalen, alltäglichen Leben will er zur Stelle sein mit der Freude, die er selbst in sich trägt. Gott ist nicht verzweifelt, wenn er an diese Welt denkt und schlägt die Hände über den Kopf zusammen und weiß auch nicht, wie es mal werden soll, sondern er weiß, wohin die Reise geht. Und er hat Freude in sich. Und er hat eine Festigkeit und eine Stabilität in sich, von der er uns was abgeben möchte. Der Heilige Geist, also in der Bibel wird es so bezeichnet, dass wir wie getauft werden im Heiligen Geist. Jetzt stellt euch vor, wenn man im Wasser eintaucht, dann ist man umgeben von Wasser und das Ergebnis ist, dass man nass wird. Wenn man jetzt das Wasser noch einfärben würde, irgendwie dann merkt man, die ganzen Klamotten sind gefärbt danach. Und so stellt euch das vor, wenn wir im Heiligen Geist getauft werden, also in seiner Nähe sind, von ihm umgeben werden, in seiner Gegenwart sind, dann färbt es ab. Der hinterlässt seine Farbnote an uns. Der hinterlässt eine Wirkung, die tief geht und er gibt uns Anteil an seinen Eigenschaften. Eine Eigenschaft ist Friede. Frieden zu haben, also äußerer Friede, ist aus meiner Sicht immer eine Folge von innerem Frieden. Wer innerlich Frieden hat, der kann äußerlich Frieden schaffen. Also wir sind ja dazu berufen, wenn ihr die Bergpredigt kennt, Matthäus 5, wir sind dazu berufen, Friedensstifter zu sein. Das heißt, Frieden zu schaffen, wo auch immer wir sind. So viel an euch liegt, habt mit allen Menschen Frieden, steht auch in der Bibel. Also Frieden zu schaffen, wo auch immer wir sind. Aber wir können nur da äußerlich Frieden schaffen, wo in uns Frieden eingezogen ist und wo Gott selbst mit seinem Frieden in uns hineinkommt. Jesus hatte Frieden mitten im Sturm. Als er dort im Boot lag und die Jünger Todesangst hatten, hat Jesus geschlafen. Das ist ein Friede. Das ist ein Friede, der höher ist als alle Vernunft, wie es auch mal in der Bibel heißt. Das ist ein Friede, der von ihm selbst kommt. Und weil er innerlich Frieden hatte, konnte er dann aufstehen und den Sturm befrieden. Also konnte den Sturm zur Ruhe bringen. Die Jünger, die total aufgeregt, panisch dort im Boot unterwegs waren, von denen hat es keiner getan, den Sturm zur Ruhe zu bringen. Und Jesus hat sie sogar noch dafür kritisiert, wo man sagt, Mensch, ich habe schon Verständnis für die Jünger. Aber Jesus kritisiert sie und sagt, ihr Kleingläubigen. Und er steht auf und stillt den Sturm, weil er ein Mensch des Friedens war. Er ist der Fürst des Friedens, sagt die Bibel. Jesus möchte uns einen Frieden geben in unserem Leben, der nicht davon abhängig ist, dass die Dinge gerade ruhig laufen, sondern ein Friede, der dann hineinkommt in unser Leben, wenn der Sturm tobt. Und das ist was Übernatürliches, was man sich menschlich nicht nehmen kann. Als John Wesley, der Gründer der methodistischen Bewegung, der methodistischen Erweckung, als der auf einem Schiff unterwegs war damals und die in Seenot geraten sind, hat er eine Gruppe von Herrnhuter Missionaren dort auf dem Schiff beobachtet. Aus Herrnhut, das war schon eine Erweckung, die ein bisschen früher dran war. Und da sind Missionare nach Übersee gefahren und die waren auch auf dem Schiff und der Sturm war. Und er hat gemerkt, was die für einen Frieden hatten. Er selber hatte Angst. Und diese Begegnung mit diesen Herrnhutern, die hat so einen tiefen Eindruck bei ihm hinterlassen, wo er eigentlich eine Berührung mit einer anderen Welt hatte. Indem er gesehen hat, wie diese Gruppe von Leuten Frieden hatte mitten im Sturm. Und das war ein Wirken des Heiligen Geistes. Wenn wir Menschen begegnen, die mitten in der Krise einen Frieden innerlich haben und auch Frieden schaffen können, das ist was, wo wir dem Heiligen Geist begegnen. Ich habe mal ein Beispiel gehört, ein Prediger hat mir erzählt, wie er in Afrika mal unterwegs war mit einem Missionar dort vor Ort und sie wollten von einem Land ins andere fliegen und dann standen sie am Flughafen in der Schlange beim Check-in und es ging nichts vorwärts. Und der Flug sollte bald gehen und die Schlange war lang und alle waren genervt, es war heiß und die Leute hatten schon Sorge, dass sie alle noch reinkommen ins Flugzeug und die Stimmung war immer mehr am Brodeln und das Personal hat nicht richtig gearbeitet und es ging nichts vorwärts. Und als die Spannung schon am Höhepunkt war, kamen zwei stattliche Frauen, die sich durch die Menge durchgeschubst haben und gesagt haben, wir gehen jetzt hier nach vorne und haben die Leute weggeschubst, um sich vorzudrängeln in der Schlange. Und der das erzählt hat, hat gesagt, er dachte, jetzt bricht hier die Revolte aus. Die Stimmung war eh am Brodeln und er dachte, jetzt fliegen gleich die Fäuste und er hat selber zugegeben, ich selbst hätte auch am liebsten mitgemacht in der Situation. Und sein Freund, der mit ihm dort war, sieht die Situation, dreht sich zu den Frauen um und sagt, meine Damen, können wir Ihnen unseren Platz anbieten? Und hat so zu ihm rübergeguckt und er natürlich gleich eifrig genickt, ja, na klar. Und dann sind die wieder hinten, haben sich in die Schlange hinten angestellt und Platz gemacht für diese Frauen und die gesamte Situation war verändert. Das Personal hat gleich viel schneller gearbeitet dort. Die Situation hat sich beruhigt, die Frauen haben ihren Mund gehalten und haben sich in die Schlange eingefügt. Und die ganze Atmosphäre war verändert, weil dort ein Mensch des Friedens war, mitten in der Schlange. Einer, der einen Frieden hatte, der höher ist als alle Vernunft, wie die Bibel das sagt. Es ist ziemlich ungerecht und ziemlich unvernünftig, so zu reagieren. Aber er hat es getan, weil in ihm ein Frieden war und er war unabhängig von den ganzen äußeren Gegebenheiten. Und damit hat er Frieden geschaffen und am Ende sind alle ins Flugzeug gekommen, ist alles gut ausgegangen. Aber es hat sich letztendlich Gott verherrlicht, mitten in so einer Situation. Und wir sind berufen dazu, Friedensstifter zu sein, natürlich wo? In den Situationen, wo kein Frieden ist. Macht keinen Sinn, Frieden zu stiften, Frieden zu schaffen, wenn schon Frieden ist, sondern wir sind herausgefordert, mitten im Unfrieden Gott zu suchen, das zu suchen, dass der Heilige Geist auch diesen Bereich unseres Herzens erfüllt, damit wir Frieden schaffen können und sich Gott selbst verherrlichen kann, sich Gott selbst zeigen kann und die Atmosphäre verändern kann und Menschen prägen kann. Das ist ein Wirken des Heiligen Geistes. Er schafft Geduld auch. Und er kann das besser als jeder andere. Geduld ist die Fähigkeit, auf Dinge warten zu können. Ganz einfach. Warten ist eine göttliche Fähigkeit. Steht in der Offenbarung mal, da ist Glaube und Geduld der Heiligen. Das ist das, was uns durchträgt durch alle Krisen hindurch. Glaube und Geduld. Es gibt zwar eine Glaubensbewegung unter uns Christen, aber ich habe noch nie von einer Geduldsbewegung gehört. Von Leuten, die wirklich begeistert bei der Sache sind und sagen, wir lieben Geduld, wir brauchen mehr Geduld und Geduld ist das, was wir in unseren Gemeinden aufrichten wollen und weitergeben wollen. Das ist was, was wir nicht so gerne haben, aber es ist ein Teil vom Wesen Gottes, geduldig zu sein, auf Dinge warten zu können. Das ist eine wichtige, eine heilige Fähigkeit. Und wir sind immer wieder versucht und herausgefordert, dass wir uns Dinge schneller nehmen wollen, als es eigentlich gut wäre. Und da brauchen wir einen Heiligen Geist, vor allen Dingen in Situationen, wo es um existenzielle Dinge geht, wo wir der Meinung sind, wir können nicht länger warten. Also die Leute zur Zeit Jesu, man denkt ja manchmal, wenn Jesus persönlich da wäre, dann wäre doch alles leichter. Wenn er jetzt hier unter uns wäre, sichtbar und er diese Predigt halten würde und er hier unter uns was tun würde, das wäre doch viel leichter. Aber wenn ich lese, wie schwer es den Leuten gefallen ist, mit Jesus umzugehen damals, da liegt die Tochter im Sterben und der Vater kommt zu Jesus und sagt, komm und rette meine Tochter. Und Jesus sagt, ja, ich komme gleich und heilt noch hier und da und inzwischen ist die Tochter gestorben. Kommt er vom einen Kranken noch, will er gerade hingehen, dann kommt die nächste Kranke und dann redet er noch mit ihr und kümmert sich noch darum. Und als Vater ist er am Verzweifeln und am Ende kommen dann die Leute und sagen, bemühe ihn nicht länger. Sie ist gestorben. Und Jesus in aller Ruhe geht dorthin und weckt sie von den Toten auf. Das ist Geduld. Und wenn wir von den Glaubenshelden der Bibel lesen, dann merken wir, Geduld war immer eine der Sachen, wo man herausgefordert war und wo man auch manchmal dran gescheitert ist. Wenn wir an Abraham zum Beispiel denken. der wirklich lange Zeit viel Geduld aufgebracht hat, aber irgendwann war die menschliche Geduld am Ende. Wo man gesagt hat, wenn jetzt nicht bald dieses Kind geboren wird, was er verheißen hat, dann weiß ich auch nicht. Und dann hat er angefangen, nach anderen Wegen zu suchen, wie Gottes Verheißungen eintreten können, weil er es nicht geschafft hat, geduldig zu sein. Und es ist völlig normal. Wir schaffen das nicht als Menschen, in dieser Weise geduldig zu sein, auf die Verheißungen Gottes zu warten. Und der einzige Weg ist, den Heiligen Geist, also zu kapitulieren vor ihm und uns ihm hinzugeben, uns ihm auszuliefern und zu sagen, zieh ein in diesen Bereich meines Herzens. Zieh ein in diesen Bereich meines Inneren, dass ich fähig bin, auf dich zu warten, bis du kommst. Ich meine, Gott hat viel Geduld. Jesus hat damals schon gesagt, siehe, ich komme bald. Also ich komme gleich wieder, ne, auf die Erde. 2000 Jahre sind vergangen seitdem. Und Petrus sagt dann aber, glaub bloß nicht, dass, ich sag's in meinen Worten, dass Gott euch vergessen hat und so, und dass er zu spät kommt, sondern er wird kommen. Er wird kommen. Zu seiner Zeit. Er wird seinen Plan einhalten auf eine perfekte Weise. Ich mache nochmal so einen kurzen Ritt über die anderen Eigenschaften, die Gott in unser Leben hineingeben möchte, wo er selber ein Anliegen hat, dass es ein Teil von uns wird. Das ist zum Beispiel Freundlichkeit. Und zwar eine Freundlichkeit, die echt ist. Also jeder von uns kennt auch Freundlichkeit, die nicht echt ist. Man sagt so, kennt so die Formulierung, der ist scheißfreundlich. Also damit meint man, der tut nur so, aber der meint es eigentlich nicht so. Und der redet jetzt hier freundlich, aber im Herzen ist was ganz anderes bei dem. Und sowas nennt die Bibel Heuchelei und sowas widert letztendlich jeden an, wenn man damit konfrontiert wird. Aber die Frage ist, wenn wir auf uns selber schauen, wie echt ist denn unsere Freundlichkeit immer? Wie echt ist die Freundlichkeit, mit der wir Menschen begegnen? Das, was Gott in unser Leben hineinbringen möchte, ist eine echte Freundlichkeit gegenüber Menschen. Freundlichkeit meint, das hat mit Nachsicht zu tun, es hat mit Milde zu tun, dass man nicht aufbrausend ist und unberechenbar, sondern dass man wirklich Leuten mit Freundlichkeit, mit Wertschätzung, mit Ehrerbietung begegnet. Und das wünscht sich Gott, dass wir so miteinander umgehen. Achtet einander höher als euch selbst, steht in der Bibel drin. Ehrt euch. Was wäre denn, wenn eine höchst prominente Person hier reinkommen würde? Stellt euch vor, Queen Elizabeth, die Zweite. So eine betagte, edle, adlige Königin, die hereinkommt. Wir würden ihr doch mit Respekt begegnen, oder? Egal, was wir von Monarchie halten. Egal, ob wir sie kennen und gut finden, wie sie lebt und wie auch immer. Aber schon aus Prinzip wäre man ihr doch freundlich gegenüber. Ja, nun heißt es in der Bibel aber, dass es kein Ansehen der Person geben soll. Das dürfen wir jetzt aber nicht so interpretieren, dass wir sagen, na, dann behandeln wir die jetzt auch nicht gut, sondern wir wollen ja nicht hier die Adligen hier extra ehren, sondern wir wollen, dass sie wie alle anderen hier auf demselben Stuhl sitzen und derselbe Umgang ist. Nee, aber lasst uns doch mal nach oben orientieren. Wenn es heißt, kein Ansehen der Person, dann lasst uns gegenseitig so behandeln wie Könige. Denn die Bibel sagt, wir sind ein königliches Priestertum. So wie wir mit einer echten Königin, mit einer echten alten Königin hier in unseren Reihen umgehen würden und wenn wir ihr persönlich begegnen, das wäre eigentlich der Maßstab, wie wir mit allen umgehen. Auch mit dem letzten Bettler, der hier reinkommt. Dass wir wirklich uns nach Freundlichkeit auch ausstrecken. Güte ist Rechtschaffenheit, dass man Gutes tut, fähig ist, Gutes zu tun, über das normale Maß hinaus. Jesus sagt, wenn dich einer bittet, eine Meile mit ihm zu gehen, geh zwei Meilen. Das ist Güte, bereit sein, Gutes zu tun. Treue ist Zuverlässigkeit, Vertrauen, auch Vertrauenswürdigkeit. Ich habe mal gelesen, von welchen aus Uganda, die gesagt, also Christen aus Uganda, die haben gesagt, wir erleben so oft, dass Christen von Arbeitgebern bevorzugt eingestellt werden, weil die bekannt dafür sind, dass sie treu sind auf Arbeit. Die klauen nicht, die sind ehrlich, die stehen zu dem, was sie sagen, die lügen nicht, wenn es um ihre Arbeitsleistung und sonst was alles geht, auf die ist wirklich Verlass, das, was die sagen, das stimmt. Stellt euch doch mal vor, wir würden in einem Land leben, wo die Christenheit dafür bekannt wäre, so zu sein. Wo jeder Arbeitgeber sehnsüchtig darauf wartet, dass sich mal wieder ein Christ bewirbt, weil er weiß, das tut der Firma gut. Wenn so einer dabei ist, das wird die Firma voranbringen. Da wird es besser laufen als zuvor. Lasst uns solche Leute sein. Ich meine, das ist die Vision Gottes, dass wir ihm ähnlicher werden, dass wir in sein Bild verwandelt werden. Und es geschieht nur, indem der Heilige Geist in uns Raum gewinnt, und zwar möglichst Stück für Stück in allen Bereichen unseres Herzens. Dass wir auch noch sanftmütig sind. Sanftmut hat auch was mit Vergebungsbereitschaft zu tun, mit Gütigkeit. Und auch Enthaltsamkeit, das ist Selbstbeherrschung. Das ist auch wichtig. Also das merken wir in vielen Bereichen, dass wir zum Beispiel enthaltsam auch mit Worten umgehen. Dass wir nicht alles rausschießen, alles rausplatzen lassen, was uns gerade durch den Kopf geht, sondern dass wir sorgsam Dinge für den richtigen Moment aufbewahren. Also Enthaltsamkeit ist eigentlich, dass man fähig ist, auf den richtigen Moment zu warten. Dass man fähig ist, vielleicht auch auf was zu verzichten, um was Größeres dafür zu bekommen. Dass man bereit ist, das Gute hinten anzustellen, damit was Besseres passieren kann. Das ist Selbstkontrolle, das ist Selbstbeherrschung, das ist Enthaltsamkeit und das ist eine Gabe des Heiligen Geistes. Das ist nicht eine menschliche Zwanghaftigkeit, sondern das ist eine Fähigkeit des Heiligen Geistes, weil er selbst sehr selbstbeherrscht ist und lebt. Und weil er weht, wo er will und nicht, wo ihn gerade irgendwas dazu treibt, sondern er kommt, wo er will. Und er redet, wo er will und wo es eine Wirkung entfaltet und wo es Frucht bringt. Und wenn der Heilige Geist in unserem Leben wirkt, dann will er uns zu Menschen machen, die sehr bewusst leben. Die sehr bewusst auch Dinge aufheben können für später. Die sehr bewusst auch manches zurückhalten, damit was Besseres passieren kann. Das hat auch mit Weisheit zu tun. Und man kann es noch auf viele andere Bereiche übertragen, auch enthaltsam zu leben, dass ich also nicht nur ausgeliefert bin meinen Instinkten und meinen Trieben in allen Bereichen, dass ich fähig bin zu fasten, also auch kann man in unterschiedlicher Weise auch verstehen, dass ich fähig bin, mich selbst zu beherrschen. Und das sind Früchte, die lässt der Heilige Geist wachsen und gleichzeitig fragt man sich, na, wie kommt man denn dazu, dass der Heilige Geist sowas in einem wachsen lässt? Und ich möchte einfach zum Abschluss einen letzten Bibeltext lesen, wo ähnliche Eigenschaften aufgezählt werden, aber das Bild ist jetzt nicht die Frucht an einem Baum, sondern die Klamotten, die wir anziehen. Und das steht in Kolosser 3, Vers 12 bis 16. Da heißt es, zieht nun an als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut. Ertragt einander, vergebt euch gegenseitig. Wenn einer Klage gegen den anderen hat, wie auch der Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Zu diesem allen aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Und der Friede des Christus regiere in euren Herzen, zu dem ihr auch berufen worden seid, in einem Leib und seid dankbar. Das Wort Christi wohne reichlich in euch. Das Bild, was hier verwendet wird, ist das, dass man Kleidung anzieht. Und das machen die meisten von uns bewusst und selbst. Manch einer kann das nicht mehr, aber ich würde denken, alle, die hier im Raum sitzen, sind fähig, sich selbst anzuziehen. Und auszuwählen, welche Kleidungsstücke sie anziehen, es sei denn, die Frau sucht sie euch raus am Morgen. Aber anziehen werdet ihr wohl noch selbst tun, denke ich mal. Aber das ist was, was man sehr bewusst macht. Da trifft man eine Wahl. Und hier merken wir, jetzt sind eigentlich zwei Botschaften, die so ein bisschen gegen sich aneinander reiben. Das eine ist, der Heilige Geist erfüllt uns und automatisch wird es wachsen. Und wir können es gar nicht von uns selbst herauspressen, sondern er ist es, der es tut. Und das andere Bild ist, wir suchen etwas wie ein Kleidungsstück und sagen, das ist es, was ich heute anziehen möchte. Und ich nehme das und kleide mich darin und wer mich von außen sieht, der sieht mich so, wie ich halt gekleidet bin. Und da merken wir, es lässt sich irgendwie nicht ganz trennen. In der Bibel lesen wir immer wieder die Aufforderung, Gott zu suchen. Wenn wir ihn von ganzem Herzen suchen, dann werden wir ihn finden. Wer bittet, dem wird gegeben. Wer sucht, der wird finden. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Selbst bei den Gaben des Heiligen Geistes ist es so, dass Paulus sagt, strebt nach den höheren Gaben, also sucht es. An einer Stelle sagt er, sagt er, strebt nach den Gaben des Heiligen Geistes am meisten, dass ihr prophezeien könnt. Also das ist schon für viele von uns wahrscheinlich ungewöhnlich, weil unsere Vorstellung ist, glaube ich, oft, also der Heilige Geist, der teilt ja aus, wie er will. Und es ist auch wahr. Es ist beides irgendwie wahr. Beides greift irgendwie ineinander. Er gibt natürlich, wie er will. Wir können ihn zu nichts überreden oder zwingen. Aber gleichzeitig gibt er alle Dinge denjenigen, die den Wert zu schätzen wissen. Er wirft doch nicht seine eigenen Wesenszüge, das, was er an Besitz hat, wie seine Gaben, seine Fähigkeiten, die Kräfte seiner Welt, die wirft er doch nicht jemandem hinterher, der es überhaupt nicht will und der es nicht zu schätzen weiß und der damit nicht umgehen kann. Indem wir Gott suchen, da bereiten wir unser Herz vor oder wir bringen eigentlich unser Herz in eine Position, wo wir erstmal empfangsbereit werden und wo wir eine Wertschätzung Gott gegenüber ausdrücken für das, was wir suchen bei ihm. Wenn wir in einer Krise beten, Gott, lass mich lieben, dann weiß Gott, das ist jemand, dem kann ich das anvertrauen. Der ist es wert. Der sieht es auch als wertvoll an, was ich zu geben habe. Wenn ich bete, Gott, führ mich in deinen Frieden hinein. Und wenn ich das wirklich suche, dann sind es nicht wir, die es hervorbringen, sondern er bringt es hervor, aber er gibt es denen, die ihn suchen. Es ist vielleicht nicht leicht zu verstehen, aber wir können es irgendwie nicht ausdifferenzieren und aufdröseln. Es gehört zusammen. Die wichtigsten Dinge in unserem Leben, die werden wir nur empfangen, wenn wir es suchen. Die wichtigsten Dinge, die Gott zu geben hat, die gibt er denen, die ihn suchen. Und die den Wert zu schätzen wissen. Aber es ist er, der es gibt. Er ist es, der es in uns hervorbringt und der es macht. Und es ist nicht unser Verdienst, es ist einfach nur Gnade. Von daher, lasst es uns suchen. Lasst uns Menschen sein, die auf der Suche nach dem Wirken des Heiligen Geistes sind. Dass wir auf der Suche danach sind, wie er auch die Bereiche unseres Herzens in Besitz nehmen kann. Dass er einzieht, dass er umgestaltet, dass er eine neue Schöpfung aus uns macht. Und lasst uns bereit sein zu warten und auch eine gewisse Hartnäckigkeit zu entwickeln. Wenn wir Gott um was Gutes bitten, wird er uns auch was Gutes geben. Diese Verheißung, die gibt Jesus. Er sagt, wenn schon ein menschlicher Vater seinem Kind, der ihn um Brot bittet, nicht einen Stein dafür gibt, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten? Das ist ein Versprechen. Er will den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten. Und wenn wir ihn um den Heiligen Geist bitten, dann wird er uns nicht was anderes dafür unterjubeln. Der wird auch nicht zulassen, dass der Teufel uns was anderes unterjubelt oder so. Sondern er ist noch besser als jeder menschliche Vater. Und wenn wir ihn um was Gutes bitten, wird er uns nicht was Schlechtes dafür geben. Und lasst uns wirklich mutig vor Gott sein, auch im Gebet. Im Hebräerbrief heißt es, lasst uns mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade. Lasst uns mutig beten. Lasst uns die Dinge von ihm erwarten und uns wünschen, dass er mit diesen Eigenschaften in uns einzieht, dass er wirklich was Neues schafft. Im Jakobusbrief heißt es, wem es an Weisheit mangelt, der bitte den Herrn, der jedermann gerne gibt, dass er Weisheit von ihm empfange. Das klingt ganz schön einfach. Aber daran merkt man, also auch wenn es vielleicht auch manchmal gar nicht so einfach ist im praktischen Leben und wir auch manchmal einen langen Atem brauchen, aber wir merken was von der Herzenshaltung Gottes, wenn er gebeten wird, er will es ja geben. Die guten Sachen will er ja geben. Jakobus redet an einer anderen Stelle, sagt er, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Selber schuld. Ja. Und das ist was, wo ich denke, da haben wir noch viel zu entdecken, auch mit Gott zusammen, im Alltag und zwar immer in den Situationen, wo es herausfordernd ist, ihn zu suchen und zu sagen, Herr, komm du mit der Frucht, mit deiner Frucht, mit deinen Eigenschaften in unser Leben, färb ab, dass deine Eigenschaften zu unseren Eigenschaften werden, dass wir in dein Bild verwandelt werden, denn dafür sind wir berufen als Menschen. Dass wir diejenigen werden, die in unserer Umgebung und im Land dafür bekannt sind, dass sie treu sind, dass sie sanftmütig sind, dass sie Frieden schaffen, dass sie lieben und Geduld haben und all die anderen Dinge. Und ich möchte gerne noch dafür beten, dass wir das in Empfang nehmen können. Herr, ich danke dir, dass du gerne gibst. Dein Wort sagt, dass du gerne gibst. Und dass du unsere Bitten erhören möchtest. Und ich bitte dich, Herr, dass wir all das empfangen. Ich bitte dich, dass wir eine offene Landebahn für das Wirken des Heiligen Geistes werden. Und dass du uns bereit machst und auch mutig genug machst, jeden Bereich unseres Herzens dir hinzuhalten und wirklich aufzuräumen. und dich auch ausräumen zu lassen, wo es nötig ist. Jesus, mach uns bußfertig, mach uns fähig, wirklich Buße zu leben. Ich bitte dich, dass du uns fähig machst, dich zu suchen und dich mehr zu lieben und mehr zu schätzen als alle anderen Dinge dieser Welt. Herr, ich bitte dich, dass du jeden von uns da hineinführst und uns zeigst, auf welche Weise wir die Schritte auf dich zugehen können. Herr, und ich danke dir, dass ein Schritt reicht, um in deine Nähe zu kommen. Du bist nicht fern von uns, du bist nah. Und ich danke dir, Herr, dass du ein Konzept hast, dass du Möglichkeiten hast, jeden von uns zu führen auf seine Weise. Und ich bitte dich, Herr, dass wir barmherzig miteinander sind, dass du uns freundlich machst, dass du uns gütig machst, dass du uns mit Liebe füllst, dass du uns mit Geduld füllst, dass wir selbst beherrscht leben können. Herr, wir brauchen dich und wir geben uns dir hin und sagen, komm du, Herr, und tu du dein Werk. Wenn du es nicht tust, Herr, wir können es nicht. Wenn du nicht das Haus baust, bauen wir umsonst daran, sagt dein Wort. Und ich bitte dich, Jesus, dass du jetzt kommst und deinen Geist auf uns ausgießt und dass du uns eine Sehnsucht nach dir gibst, ganz neu in unser Herz und dass es im Alltag trägt, dass wir im Alltag und in den Stürmen und in den Krisen fähig werden, dich zu suchen, an dir festzuhalten und diese Dinge von dir zu erflehen und zu erbeten, dass deine Eigenschaften wirklich in unser Leben hineinfinden. Und wir wollen dir alle Ehre geben, dass du fähig bist, uns umzugestalten. Selbst die miesesten Bereiche unseres Herzens, Herr, bist du fähig, umzugestalten. Und wir wollen dir da vertrauen. Und ich bitte dich, dass du uns auch Glauben, unseren Glauben neu stärkst, dass wir nicht aufgeben, dass wir bestimmte Bereiche unseres Lebens nicht abschreiben und denken, dass dort nichts mehr zu tun und nichts mehr zu holen ist, sondern dass wir uns aufmachen und uns neu dir hinhalten und sagen, Herr, komm du und zieh du neu ein in uns und schaff du was Neues. Amen.